So habe ich meine Sommerpredigt überschrieben. Und als wir als Kollegen und Kolleginnen in der Runde zusammensaßen und als Oberthema die Psalmen vorgeschlagen wurden, da habe ich mir sofort 139 ausgewählt. Er stand mir zuerst vor Augen. Es ist ein Psalm, den wir oft beten in der Kirche, bei Taufen, auch bei Konfirmationen, und er hat auch einen festen Platz bei uns im Kirchenjahr, nämlich am sogenannten Taufsonntag. Das ist der 6. Sonntag nach Trinitatis. Dieser Psalm fasziniert mich, weil er besonders viele Aussagen enthält, die nach unserer menschlichen Logik eigentlich keinen Sinn machen. Ja, nach unserer Logik widersprüchlich erscheinen. Auf jeden Fall, die nicht gleich zu verstehen sind. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich den Psalm gar nicht hier habe. Ich muss ihn natürlich auch mal vorlesen. Haben Sie eine Bibel dabei? Ja, normalerweise ist es so, der Psalm ist dann als Lesung bereits gekommen im Gottesdienst und dann predige ich darüber. Aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass Sie den noch gar nicht kennen. Ich kann ihn natürlich auch auswendig aussagen. Genau. Super. Luther. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Soweit der Psalm. Ich hatte gesagt am Anfang, dieser Psalm enthält besonders viele Aussagen, die nach unserer Logik widersprüchlich erscheinen. Finsternis ist wie das Licht. Was bedeutet das? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Mein Verstand wendet da sofort etwas ein. Alle Tage schon vorprogrammiert? Entscheide ich dann überhaupt noch etwas, wenn alle Tage schon beschlossen sind? Finsternis ist wie das Licht. Was bedeutet das, wenn man im Moment in einer Erfahrung tiefer Dunkelheit ist? Und es finster in einem aussieht. Das sind Herausforderungen an unser Denken und Erleben. Menschliche Logik und göttliche Weisheit, stehen sie sich gegenüber Oder geht beides zusammen? Was das jeweils ist und ob wir uns an unserer Logik orientieren oder Gottes Weisheit leben, das beschäftigt mich schon lange, immer mehr auch mit Blick auf die Botschaft Jesu, von der Paulus einmal gesagt hat, sie sei eine Torheit für die Welt. Der gekreuzigte Christus sei eine Torheit für die Welt, aber die Weisheit Gottes. Was ist menschliche Logik und was Gottes Weisheit mit Blick auf die Welt und uns Menschen, mit Blick auf die vielen Krisen, die wir zwar als Menschen in der Geschichte immer erleben, die aber in den letzten Jahren und im Moment wie verdichtet erscheinen? Menschliche Logik, was meine ich damit? Ich meine damit, wie der Mensch oft sich selbst, andere und die Welt betrachtet, in ihr lebt und funktioniert. Auch wenn ich das heute etwas verallgemeinert darstelle, so ist es doch meine tagtägliche Wahrnehmung und Erfahrung mit Menschen, wie sie die Welt sehen, erleben und in ihr da sind. Unser menschliches Denken und unsere Intelligenz sind ja an sich etwas Wunderbares und von Gott Geschenktes. Aber das vergessen wir meist und schauen meist nur und einseitig aus der Sicht des Verstandes und ohne Anbindung an den, der uns geschaffen hat, also an die göttliche Quelle. Und diese Sicht heißt, der Mensch und die Erde sind materielle Wesen und Objekte. Das Sichtbare ist das einzige Entscheidende und die einzige Realität, die es gibt. Das, was wir sehen, verstehen und begreifen können, das, was wir berechnen können. Der Mensch und die Welt funktionieren nach ganz bestimmten Regeln, nach Ursache und Wirkung. Und es gelten eben weltliche Maßstäbe, nach denen man hier leben kann und auch muss. Und dazu zählt sogar, dass selbst in unserer Kirche Leitungsträger Waffen befürworten, weil wir nun einmal in einer Welt leben und wir realistisch sein müssen. Krieg wird mit Krieg beantwortet, Gewalt mit Gewalt. Und dann gibt es noch andere Überzeugungen in unserer Welt, dass die Wirtschaftlichkeit nämlich etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges ist. Und das kann man gerade in der Entwicklung der Krankenhäuser und im Gesundheitssystem beobachten, wo es immer mehr um Wirtschaftlichkeit und weniger um den einzelnen Menschen geht. Oder auch in der Entwicklung der Bildung von Kindern, die immer früher leisten müssen. Oder dass unser Alter und Sterben auf jeden Fall herausgezögert werden kann und muss. Und was uns selbst angeht, steht die Fähigkeit zu denken und Intelligenz zu haben für uns immer an erster Stelle. Und wir glauben, dass unser Ich, also das Bewusstsein, das wir von uns selber haben, alles ist, was es gibt. Realistisch zu sein bedeutet, alles, was ich sehe, verstehe und erfahre, ist die gesamte Realität. Und entsprechend geben wir dem Leben einen Sinn. In den äußeren Gegebenheiten, eben in dem, was wir sehen, was wir uns erarbeiten, was wir kennen und begreifen. Und da ist Licht das Gegenteil von Finsternis. Und wir selber, das glauben wir, sind diejenigen, die das Leben steuern, die Zukunft planen und machen können. Dass wir alle irgendwann einmal sterben müssen, schieben wir gerne beiseite. Und bei alledem fühlen wir uns getrennt. Getrennt von anderen, von der Erde, von den Tieren. Liebe Schwestern und Brüder, auch glaubenden Menschen geht es oft so. Und es scheint tief in uns verankert zu sein, das Äußere und uns selbst als das primär Wirkliche anzunehmen. Getrennt von allem anderen. Und auch Gott scheint in einer solchen Sicht fern, als einer, der zwar diese Welt und uns erschaffen hat, aber ansonsten getrennt ist von uns. Die Bibel und diejenigen, die ihre Erfahrungen in ihr niedergeschrieben und uns hinterlassen haben, zeigen uns eine ganz andere Welt- und Menschensicht. und daraus resultierend eine andere Weisheit, eine göttliche Weisheit. Und auch diejenigen, die Gott tief in ihrer Seele erfahren haben, die sogenannten Mystikerinnen und Mystiker, gotterfahrene Menschen, wussten um etwas anderes, nämlich darum, dass alles Äußere, alles, was wir wahrnehmen können, nur die äußere Seite einer inneren, viel größeren Seite und Dimension ist. Oder wie es einmal Teresa von Avila sagte, eine Mystikerin des 14. Jahrhunderts, ich bin ein Tropfen im großen Ozean. Und Teresa von Avila hatte erfahren, dass in ihr selber Gott wohnt, tief in ihrem Herzen, und in dieser Erfahrung die Verbundenheit mit allem im Geiste Gottes erlebt hat. Nichts ist getrennt von Gott. Wir trennen uns von Gott, aber er sich nicht von uns. Er lebt und west in allem. Und alles Sichtbare ist Ausdruck seines unbegrenzten, unbedingten und allumfassenden Liebeswillen, der sich im Sichtbaren, in den Dingen und in unseren Erfahrungen wiederfindet, aber weit darüber hinausgeht. Dieses Unsichtbare, in das Menschen hineingefallen sind, so haben uns Menschen überliefert, ist das eigentlich Reale. Viel realer als alles, was wir sehen. Und das Erstaunliche in diesen Erfahrungen ist, dass diese Wirklichkeit wirklich alles umfasst. Auch alle Gegensätze. Ja, in ihr, in diesem Geiste der Liebe Gottes, ist Finsternis wie Licht. In dieser Liebe ist alles beschlossen. Jedes einzelne Leben. Sie ist endlos und man kann sie nicht zählen. Am Ende ist man noch immer in dieser Wirklichkeit. Sie wurde und wird als Liebe, als Einheit, als Friede und als Verbundenheit mit allem erfahren, als eine Wirklichkeit mitten noch in unseren Gegensätzen. Und das, liebe Schwestern und Brüder, kann man nicht mit dem Verstand begreifen. Und deswegen haben ja auch diejenigen, die es erfahren haben, mit Worten gerungen, so wie der Beter des 139. Psalms. Nicht nur die Gotterfahrenen der Bibel und deren Zeugnisse, sondern auch auf einer anderen Seite und auch von einer anderen Ebene liefern uns inzwischen auch Naturwissenschaftler erstaunliche Einblicke in die Natur von Wirklichkeit. Die Erkenntnisse der Physik von Einstein und Planck führen es uns vor Augen. Raum und Zeit sind nicht absolut, sind relativ, so Einstein. Und es gibt keine Materie an sich. So Max Planck. Die Materie ist etwas Bewegliches und alles ist auf physikalischer Ebene miteinander verbunden. Auch Naturwissenschaftler sind im Laufe ihres Lebens und ihrer Forschungen an Grenzen gekommen. So sagte Werner Heisenberg einmal, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Ich möchte damit sagen, die Wirklichkeit ist mehr, als wir sehen und verstehen können. Und doch hält unsere Gesellschaft massiv und penetrant daran fest. Die Wirklichkeit ist mehr, als ich sehe und verstehe. Und es gibt etwas, was ich mit meinen Sinnen, die mir geschenkt sind, nicht einfach verstehen und begreifen kann, wie ich sonst Dinge verstehe und begreife. Menschen haben solches schon immer erfahren, bis heute. Und derjenige, der diese Wirklichkeit der Liebe nicht nur in einzelnen Momenten erfahren hat, sondern diese Wirklichkeit war, auch in seinem Leib, das ist Jesus Christus. In ihm leuchtete die unbegrenzte göttliche Liebe ganz auf, sein Friede, seine Einheit. Als Mensch im Fleisch. Und er hat am klarsten und am eindeutigsten gezeigt, was Gottes Weisheit im Unterschied zu unserer menschlichen Logik bedeutet und was es heißt, im Verbund mit dieser Quelle der Liebe die entsprechende Weisheit zu leben. Er hat den Menschen gezeigt, wie jene Liebe in allem lebt und was es bedeutet, aus ihr zu leben. Er wusste sich immer mit Gott verbunden und sah, dass der Geist Gottes in jedem Menschen zu sehen ist und dass alles Geschaffene Ausdruck seines Liebeswillen ist und deswegen die Schöpfung geheiligt ist. Jesus hat die Menschen immer zuerst einmal angenommen und dann geschaut, was zu sagen und zu tun ist, im Sinne der Liebe und im Sinne dieses einzelnen Menschen, der vor ihm stand. Er hat dabei gleichzeitig gezeigt, wie die Liebe in jedem Menschen wirken möchte und zum Ausdruck kommen möchte. Er hat gesagt, wer das Schwert in die Hand nimmt, kommt durch das Schwert um. Er hat Gewalt nicht mit Gegengewalt beantwortet. Er hat vergeben. Und vor allen Dingen hat er sich total verletzbar gemacht. Jesus hat sich komplett der Welt und den Menschen ausgeliefert. In dem Vertrauen, dass die Wirklichkeit, die in ihm war, nicht verletzt werden kann. Er hat schon als Mensch auf Erden, als Auferstandener gelebt, aber durch seinen Tod und seine Auferstehung erst zur vollen Geltung gebracht, dass dieses Leben wirklich unvergänglich ist, ewig. Dieses Leben, das vor aller Welt war, ist und sein wird. Bevor Abraham war, bin ich, sagt Jesus. Alles Sichtbare und Geschaffene vergeht, aber er war das Leben, das nicht vergehen kann. Und er hat uns gezeigt, was der Psalmist erfahren hat, dass Finsternis niemals ohne Gott sein kann. In Gemeinschaft mit diesem Leben zu sein, ist unsere Berufung. Und die Weisheit Gottes zu leben, ist unsere Berufung. Schon immer und vor allem auch jetzt in diesem Leben, nicht erst am Ende aller unserer Tage, sondern jetzt schon dürfen wir diese Gemeinschaft erleben. Unser Leben ist dazu geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. In unserer Kirche machen wir uns sehr viele Gedanken darüber, was gerade in der Gesellschaft los ist und wie Menschen unsere Kirchen verlassen. Unsere Kirchen tun sehr, sehr viel. Wir sind fast überall und in allen Lebensbereichen vertreten. Und trotzdem kehren uns Menschen den Rücken. Vielleicht haben wir das Ethische und in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Handeln des Menschen zu einseitig betont. Wir sagen immer, was wir machen müssen. Und noch ein Rettungsschiff im Mittelmeer. Und fair gehandelten Kaffee. Und fair gehandeltes Toilettenpapier. Ein bisschen überzogen gesagt. Vielleicht vermissen Menschen einfach diese innere Herzensbindung an den Grund ihres Lebens, aus der ohne Frage ethisches Handeln entsteht. Absolut. Vielleicht müssen wir aber jetzt wieder unser Augenmerk mehr auf diese stille Mitte richten, weg zuerst einmal von allem Äußeren, ohne seine Bedeutung zu schmälern. Aber das Äußere, alles, was wir sind und haben, hat ja seinen Sinn nicht per se in sich, sondern weil es von Gott geschenkt ist, einschließlich unseres Verstandes. Räume entstehen, in denen sich die Seele öffnen kann. Mehr Stille, mehr Einkehren in uns selbst, um diesen Gottesgeist zu ahnen und uns ihm zu öffnen und uns finden zu lassen. Weg von der Philosophie der Welt zu Gottes Weisheit, der sich hingebenden Liebe. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist die Herausforderung im Christentum. Wir sind aufgefordert, unser Ich, das immer so viel Platz in unserem Leben einnimmt, mal etwas in den Hintergrund rücken zu lassen und mal zu schauen, was Gott mit uns vorhat, was durch uns in diese Welt kommen will. Dazu müssen wir aber uns selber einmal zurücknehmen. Und das ist so schwer für uns Menschen, Weil ich will ja immer etwas. Ich meine ja etwas immer. Und mein Verstand will immer nach etwas greifen. Und wenn man etwas stiller wird, dann kommt dieser äußere Mensch einmal ein bisschen mehr zur Ruhe. Und ich glaube, das ist im Moment Aufgabe der Kirche, dass wir Räume schaffen, wo dieser äußere Mensch mal zur Ruhe kommt und wo andere Kräfte in uns wirken können. Wo der Egoismus zum Stillstand kommt. Ich möchte sagen, die Gewissheit der Verbundenheit mit Jesus Christus, die zugleich eine Verbundenheit mit allem zeigt, ist und kann der Weg sein, dass Gottes Weisheit durch uns aufscheint. Und die Philosophien dieser Welt überprüft und überdacht werden zu mehr Weisheit hin und zu mehr Menschsein hin. Dass die erschaffenen Dinge und lebendigen Wesen mit der Würde behandelt werden, die ihnen innewohnt, eben aus der Erkenntnis dieses Grundes. Wir müssen dabei ein wenig zu Toren werden, zu Narren dieser Liebe. Mir sagte einmal ein geistlicher Begleiter, du musst es schon für möglich halten, dass es neben der gewöhnlichen Betrachtung der Realität als etwas Äußeres und Dinghaftes eine Realität und Wirklichkeit gibt, die weit über dich selber hinausgeht und trotzdem das Sichtbare einschließt. Du musst es für möglich halten, dass hinter und in der sichtbaren Welt ein Geist der Liebe wohnt, auch in uns selbst, und dass der Vordergrund nur der Ausschnitt von etwas viel, viel Größerem ist. Du musst es für möglich halten und sich der Torheit der Liebe Gottes anvertrauen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in diesem Sinne zu Narren der Liebe werden, die Gott uns und dieser Wirklichkeit zutrauen, dass sie wirklich da ist und dass es mehr gibt, als mein kleines Ich sehen und begreifen kann. Und man muss sich auch auf das Abenteuer der Ungewissheit einlassen, auf etwas, das ich noch nicht weiß. Dazu sind wir heute eingeladen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unser Denken es ergründen kann, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum Leben. Amen.